Einige von euch waren am Donnerstagabend da, bei unserem monatlichen Lobpreisabend. Schade, dass ihr nicht alle da wart. Gott tut was, hat der Tobi anschließend rumgemailt. Ja, das ist gut. Tatsächlich, ja, ich glaube auch. Gott möchte was tun an uns, an dieser Gemeinde und mit uns. Ich finde es so besonders, auch jetzt wieder nach dieser Anbetungszeit, dass wir ja neu entdeckt haben und auch neu verbalisiert haben, dass die Anbetung Gottes im Lobpreis ein Schlüssel für das Leben in dieser Gemeinde ist oder überhaupt für das Leben dieser Gemeinde. Anbetung hat viele Facetten, aber Anbetung im Lobpreis ist ein Schlüssel, die Königsherrschaft Gottes zu verkünden, die Wahrheit zu verkünden in einem Umfeld von Verdrehung und Lüge und anderen Anbetern, die Wahrheit zu verkünden, die uns frei macht. Und das merken wir. Das haben wir auch gerade eben gemerkt, glaube ich, dass wir da auf einem richtig guten Weg sind. Und ich hatte am Donnerstagabend das Gefühl, als wir waren etliche hier, als wir da so standen, das ist ja auch ein bisschen schwierig, so in der Woche aus dem Alltag raus, und habe mich so gefragt, sind wir wirklich ganz dabei, wenn wir Gott anbeten? Also da fasse ich mich auch an meine eigene Nase. Ja, ich ertappe mich dabei, dass dann so die Gedanken abschweifen, nochmal dahin, was so war an dem Tag oder was noch kommt. Bin ich ganz dabei, wenn ich anbete? Und ihr lieben Leute, wissen wir denn, was wir da singen? Dieses Lied, reinige mein Herz, mach mich rein wie Gold in deinem Feuer. Wissen wir, was wir da singen? Tatsache ist, darauf haben wir uns ja auch geeinigt, wir wollen die Kraft des Heiligen Geistes in unserer Mitte haben. Wir wollen volles Brett mit seinen Gnadengaben erfüllt sein. Und das war auch am Donnerstag eine ganz besondere Zeit zum Abschluss. Wir haben dann hier im Kreis gestanden und den Heiligen Geist eingeladen. Und ich glaube, also wenn ich Waltraud so ein bisschen gehört habe vorhin, da kommt vielleicht nochmal irgendwann was, irgendwas war anders hinterher, ja, als man nach Hause ging. Die Kraft des Heiligen Geistes will sich ausbreiten unter uns und durch uns was bewirken. Diese ganzen Gnadengaben, die ganze Fülle, die wir lesen in der Bibel, die soll hier Realität werden. Und ich möchte heute Morgen auf eine ganz bestimmte Verknüpfung hinaus, was es denn mit diesen Gnadengaben und der Erfüllung mit dem Heiligen Geist auf sich hat. Und es gibt dazu in drei paulinischen Briefen, im 1. Korinther, im Epheserbrief und im Römerbrief, eine interessante Verknüpfung. Diese Fülle des Geistes ist nämlich ganz und gar und untrennbar mit einer eindeutigen, geheiligten Lebensführung verbunden. In allen drei Briefen wird das deutlich. Im unmittelbaren Zusammenhang, entweder vorher, bevor er über die Gnadengaben spricht, oder hinterher. Den Korinthern schreibt er, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt, sowohl im Einzelnen als auch übrigens in der Gemeinde? Im Römerbrief sagt er, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Haltet dafür, dass ihr diesem Drang, immer sündigen zu müssen, gestorben seid. Lebt Gott in Christus Jesus. Und in Ephesern schreibt er im Kapitel 5, lebt als Kinder des Lichts. Ich möchte eine Passage aus dem Römerbrief heute Morgen herausnehmen. Und da würde ich mir gerne mit euch zusammen mal Gedanken machen. Das heißt, ich mache mir hier laut Gedanken, ihr macht euch leise Gedanken. Vielleicht hinterher können wir darüber austauschen oder ins Gebet kommen. Römer 11, 33 bis 12, Vers 2. Welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der nächste Satz, unmittelbar im Anschluss, schreibt Paulus, ich ermahne euch nun, ihr Brüder und Schwestern, Kraft dieser Barmherzigkeit Gottes, wenn ihr euch das alles vor Augen haltet, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei, der gute und wohlgefällige und vollkommene. Dieser unbegreifliche, unausforschliche Gott. Das ist ganz gut, wenn man sich das ab und zu mal wieder vor Augen hält. Auch in Lebenssituationen, wo wir völlig verständlicherweise fragen, Gott, wo bist du denn eigentlich? Du hast doch versprochen, warum tust du denn nicht? Dann darf ich mich daran erinnern, dass seine Gedanken so weit über meinen sind, wie der Himmel über der Erde. Und darf mich aber auch daran erinnern, dass er durch und durch gut ist. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von ihm. Dieser unbegreifliche, unausforschliche Gott. Im ganzen Römerbrief wird das so hergeleitet. So, das ist so der Dreh- und Angelpunkt unseres Dogmas, was wir so glauben. Gleich im ersten Kapitel steht, der Gerechte wird durch Glauben leben. Nicht durch Gesetz, nicht durch Erfüllung irgendwelcher Maßregeln, sondern durch Glauben wird er leben. Im Kapitel 5 lesen wir, sind wir nun gerecht durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Jeder Mensch, der anfängt zu glauben an den Christus, ist versöhnt mit Gott. Im nächsten Kapitel, Kapitel 6, schreibt er, ihr seid der Sünde gestorben, haben wir vorhin schon gehört, lebt Gott in Christus Jesus. Und er sagt nochmal, der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes, aber das ewige Leben in Christus Jesus. Ganz klare Verhältnisse. Und Römer 8, in diesem ganz besonderen achten Kapitel im Römerbrief, lesen wir, es gibt nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte noch Gewalten, noch irgendeine andere Kreatur. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Unausforschlich, unbegreiflich. Und mit dem Gott haben wir es zu tun. Auch wenn wir so Anbetungszeiten haben, richten wir unser Herz auf diesen Gott aus. Den, so sagt Jesus uns ja als höchstes Gebot, den sollen wir lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit unserem ganzen Sein. Nicht nur zu bestimmten Gelegenheiten und nicht nur ausschnittweise. So gebt nun eure Leiber hin als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Die Neue Genfer Übersetzung übersetzt das ein bisschen anders. Die sagt, gebt euer ganzes Leben hin als einen Gott wohlgefälligen und vernünftigen Gottesdienst. Das ist ja ein Unterschied, ob man liest, gebt nun eure Leiber hin oder gebt euer Leben hin. Da an der Stelle möchte ich mal ein bisschen reingehen mit euch. Da hängt man ja dran an diesem Wort, Leiber, gebt eure Leiber hin als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Man denkt zunächst an alle Dinge, die irgendwie mit dem Körper zu tun haben. Also weiß nicht, was dir da so einfällt, dass man sich gesund ernährt, dass man Arbeitsruhe, Auslastung einigermaßen auswiegt, dass man seinen Körper nicht etwas oder jemandem hingibt, der ihm nicht gehört. Aber es ist viel umfassender. Ganz genau geschaut ist es nämlich so, dass das Wort Leib ist ein total umfassender Begriff im Neuen Testament. Und das können wir ganz leicht verstehen, wenn wir da uns reindenken, wo Leib noch überall gebraucht wird. Leib ist die Grundlage der Existenz überhaupt. Ohne Körper existieren wir nicht. Am Ende der Zeit wird dieser Körper, so viel wert ist er, mit Unsterblichkeit überkleidet, lesen wir. Damit der ewig lebende Mensch tatsächlich in einer neuen Körperlichkeit existiert. Ich weiß ja nicht, wie griechisch-philosophisch du so angehaucht bist. Ja? Also wir sind stark geprägt in unserer westlichen Kultur von griechischem Denken. Ganz stark geprägt davon, dass ja Geist und Seele was ganz Kostbares und Wertvolles sind, aber der Körper was völlig Untergeordnetes, Minderwertiges. Davon sagt die Bibel gar nichts. Es stimmt einfach nicht nach dem Menschenbild, was Gott uns zeigt. Der Leib, der Körper ist was ganz Kostbares. Er wird, wie gesagt, überkleidet mit Unsterblichkeit zu einem neuen Körper, zu einer neuen Existenz. Er ist immerhin die Behausung des Heiligen Geistes. Im 1. Korinther 6 lesen wir, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Das nimmt Bezug auf Jesus, der seinen Jüngern sagt, wenn ich gehe zum Vater und ihr an mich glaubt, ihr mich liebt, werden der Vater und ich kommen und Wohnung in euch nehmen. Wohnung nehmen in euch. Noch ein anderes Stichwort zum Leib. Christus gab seinen Leib dahin. Seine ganze Existenz. Nicht irgendwie mystisch seinen inneren Menschen, der dann mal durch irgendwelche mystischen Bereiche von Tod und Hölle geht. Nein, der Leib, dieser geschundene, gekreuzigte Leib, der in den Tod hineingeht und alles rausreißt, am dritten Tage aufersteht. Daran erinnern wir uns nachher beim Abendmahl. Deswegen gibt es heute eine besondere Verknüpfung. Diese Hingabe von seinem Leib als Zeichen seiner vollständigen Ergebenheit gegenüber Gottes Willen. Wenn ihr euch erinnert, so im Garten Gethsemane, wo er ringt und Bluttropfen auf seiner Stirn wie Schweißtropfen stehen. Übrigens mal kurz innehalten und neu verstehen, was es ihn wirklich gekostet hat. Es war nicht so easy, der Sohn Gottes, der weiß ja, er ist der Sohn Gottes und er geht da jetzt mal durch und dann ist er ja wieder beim Vater. Er sagt sogar, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann kriegt er die Kurve gedanklich und sagt aber nicht, mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Gibt seinen Leib. Anderes Stichwort, seine Gemeinde wird in der Bibel als Leib Christi bezeichnet, als Leib, wie ein Körper mit vielen Gliedern. Auch als Ganzes übrigens Tempel des Heiligen Geistes, auch das steht im Korintherbrief, 2-3 Kapitel vorher. Auch die Gemeinde ist als Ganze die Wohnstadt des Heiligen Geistes, so wie wir es uns ja auch wünschen, wie diese Wohnstadt erfüllt werden soll mit der Kraft und der Vielfalt des Geistes. Heißt, wenn wir diesen Absatz lesen, so gebt eure Leiber hin als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, den ganzen Leib, die ganze Existenz, und dann ist es schon auch wieder legitim, das Leben zu sagen, den Absichten Gottes zur Verfügung stellen. Wir haben das ja heute Morgen gesungen, mein ganzes Leben gebe ich dir. Du bist Gott, du bist Herr, mein ganzes Leben gebe ich dir. Sowohl für den Einzelnen gilt das, als auch für uns als Gemeinde, als Kollektiv. Und zwar hier klar definiertes Kollektiv Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld. Damit nämlich die Behausung eine angemessene ist für den Geist Gottes. Bitte nicht falsch verstehen, dass wir uns da irgendeine Würdigkeit erarbeiten können. Ja? Und dieses Wort von den irdenen Gefäßen ist absolut wahr. Gott weiß genau, wir sind irdene Gefäße, aber die kleidet er aus mit seiner Heiligkeit. Die ihm zur Verfügung gestellt, kleidet er aus und er weiß um die Unzulänglichkeit. Und ist auch nicht der harte Richter, der sagt, nee, da finde ich noch irgendwas an dir, das kommt jetzt gar nicht in Frage, in dir wohne ich nicht mehr. Darum geht's nicht. Bitte genau zuhören. Das heißt für uns, die praktische Auswirkung von unserer Gottesbeziehung ist das, was die Bibel Heiligung nennt. Immer dichter, immer näher, immer mehr von dem heiligen Gott. Und in dem Absatz hier im Römerbrief ist es interessant, dass Paulus das so besonders betont mit dem Leib und der körperlichen Existenz, weil er tatsächlich umgeben war von den griechischen Denkern. Die sagten, ja, also Gottesdienst in irgendwelchen mystischen, geistlichen Dimensionen, das reicht ja völlig aus. Was dabei mit dem Rest von meinem Leben ist, das ist eigentlich ganz unerheblich. Deswegen betont er es so ausdrücklich. Eben nicht in erster Linie eine mystisch-gedankliche Veränderung, die überhaupt nicht handfest wird, sondern die soll sichtbar sein, sichtbar am ganzen Leben, das ganze Leben als Gottesdienst. Gebt eure Leiber hin als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Da gebraucht er auch wieder ein Wort, was die Griechen um ihn herum gebrauchten, einen vernünftigen Gottesdienst zu gestalten. Das sei ein vernünftiger Gottesdienst. Zweifellos ist das natürlich von innen heraus gesteuert, das ist ja gar keine Frage. Wenn Jesus sagt, der Vater und ich werden kommen und Wohnung in euch nehmen, dann ist da die Steuerungszentrale. In mir, in dir, in dem Menschen, der sagt, ja, Jesus, an dich glaube ich, dir will ich den, die Herrschaft über mein Leben übergeben. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, schreibt er weiter, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei, der gute und wohlgefällige und vollkommene. Das ganze Leben innen und nach außen wirksam ein Gottesdienst. Übrigens ganz kurzer Exkurs. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, heißt bitte nicht, nichts mehr mit den Menschen der Gesellschaft zu tun haben zu wollen. Heißt es bitte nicht. Wir sind mittendrin und sollen, genau wie Christus einer von ihnen war, mitten in der Gesellschaft unter den Menschen sein. Ich finde es sehr schön ausgedrückt in der Schlachterübersetzung, diesen Weltlauf, das heißt diesen Einflüssen, dem, was die Welt regiert, dem, was die Gesellschaft ohne Christus regiert, dem soll ich mich nicht anpassen. Denn ich gehöre ja zu einem anderen Reich. Was heißt das ganz praktisch? Diese beiden Absätze, was heißt denn das ganz praktisch? Es geht eigentlich um die Frage, was macht an mir und in meinem Leben Gott Ehre? Was macht ihm Ehre? Was den Körper angeht, was den inneren Menschen, also Geist und Seele angeht. Gott fordert uns heraus, und zu Recht als heiliger Gott und wir als seine Kinder, dass wir ständig abgleichen, das sagt dieser Vers, ständig abgleichen, nämlich prüfen zu können, was der Wille Gottes ist, der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes. Dass wir dazu in der Lage sind. Es fängt damit an, dass wir es wollen. In allen drei Briefen, die ich vorhin erwähnt habe, 1. Korinther, Römerbrief und dem Epheserbrief, beschreibt Paulus nämlich tatsächlich den unmittelbaren Zusammenhang, die Auswirkungen der Geistesgaben und das sichtbar andere Zusammenleben. Das, was ich selber Gott zur Verfügung stelle, was ich messen lasse an seinem Willen, gut, der ist gut, wohlgefällig und vollkommen, lese ich da, das hat sichtbare Auswirkungen. Bei den Korinthern, bei denen die Bude, hätte ich bald gesagt, nur so brummt von Geistesgaben, unglaublich, unfassbar, was die an Geistesgaben in ihrer Mitte hatten und sie mussten da auch noch so ein bisschen korrigiert werden, wie man damit umgeht und wie man damit weise umgeht. Bei den Römern übrigens, der Römerbrief, das wissen ja wahrscheinlich die meisten von euch, ist ein Brief an eine Gemeinde, die Paulus bis dahin noch nicht gesehen hatte. Am Ende ist er nach Rom gekommen, aber nicht in allererster Linie in diese Gemeinde, sondern als Arrestierter. Also er schreibt aus einem reichen Erfahrungsschatz und weiß, da ist die Gefahr. Ich schwenke mal zum Epheserbrief. Es geht ja um die praktischen Dinge. Da wird es nämlich sehr praktisch. Damit wir uns nochmal so ein bisschen vor Augen führen, um was es eigentlich wirklich geht. Da werden so ein paar äußere und innere Spannungsfelder aufgezählt, die den Geist Gottes betrüben. Und ihr Lieben, ich sage das nicht oder ich thematisiere das nicht heute Morgen, um hier mit dem großen erhobenen Zeigefinger zu stehen. Und noch ein anderer wichtiger Gedanke, bitte höre es nicht für andere Leute, die hier mit dir sitzen, sondern höre es für dich selbst. Alles, was du jetzt hörst, höre es für dich selbst. Du magst diesen Prozess der Heiligung vielleicht als Zumutung empfinden, aber weißt du, Gott traut es dir einfach zu. Er mutet es dir zu. Aber er traut es dir auch zu, weil du geheiligt bist durch das Opfer Jesu am Kreuz und er damit einen Prozess anstößt. Wir sollen Christus ähnlicher werden im Laufe unseres Lebens bis zur Vollendung. Er stößt diesen Prozess an und genau das braucht die Gesellschaft um uns herum und genau das brauchen wir, um mehr und mehr und mehr vom Heiligen Geist zu erfahren. Diese Spannungsfelder, die im Epheserbrief beschrieben werden, die nennt Paulus Waffen der Ungerechtigkeit, die sich auswirken. Wenn wir Dinge nicht beachten, die in Gottes Ordnungen gehören, obwohl eigentlich der Mensch, der an Christus glaubt, ist versetzt, gerecht, wenn wir diese Dinge relativieren und sagen, nö, da mache ich mal hier eine Ausnahme und da eine Ausnahme und da eine Ausnahme, dann legen wir uns ein Waffenarsenal von Ungerechtigkeit an in uns, in unserer eigenen Person. Mach dir das klar. Da sind riesige Flanken offen für die Mächte der Finsternis, die da reinwirken können. Das, was eigentlich Licht und klar ist, wird getrübt und ganz brutal umgewendet, pervertiert. Die Waffen der Ungerechtigkeit in einem eigentlich gerecht gemachten und ganz, ganz teuer erkauften Leben. Wir dürfen uns freuen, da stimme ich mit allen überein an der Liebe des Vaters. Immer wieder dürfen wir uns daran freuen, dass er uns alle so liebt, wie wir sind, uneingeschränkt annimmt, wie wir sind. Wir haben uneingeschränktes Wohlwollen. Und das ist bedingungslos. Sein Angesicht ist uns zugewandt. Es leuchtet über uns. Aber ihr Lieben, wenn wir die Kraft Gottes erleben wollen, mehr und mehr als wir sie bis jetzt erleben, und wenn wir Zeichen und Wunder sehen wollen, wenn wir das erleben wollen, dass jeden Sonntag hier Menschen geheilt nach Hause gehen, am inneren und äußeren Menschen, dann dürfen wir da nicht stehen bleiben. Und uns gegenseitig darin ermutigen, Gott liebt dich so, wie du bist. Das ist die wichtigste Voraussetzung für das, was Gott hier tun möchte, gar keine Frage. Wir müssen uns daran machen, dass wir mehr und mehr in diesen guten und wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes hineinentwickelt werden. Das ist ein Prozess, das geht nicht mit dem Schalter und da müssen wir uns auch nicht gegenseitig messen, oh, wie weit ist denn der schon oder der? Wie gesagt, bitte höre für dich selbst. Höre für dich selbst. Ich lese mal Epheser 5, die Verse 1 bis 13, 17 bis 19. Ich springe dann noch mal ein bisschen voraus, weil ich hätte dem Paulus jetzt empfohlen, das in ein bisschen anderer Reihenfolge zu schreiben. Ihr nehmt mir das bitte nicht übel, ja? Es geht um die Tatsachen, die wir da lesen. Paulus schreibt im Epheser 5, Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Gabe und Opfer. Für Gott zu einem angenehmen Geruch, als Gabe und Opfer für Gott zu einem angenehmen Geruch. Unzucht aber und alle Unreinigkeit oder Habsucht werde nicht einmal bei euch genannt, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz, noch zweideutige Bemerkungen, was sich nicht geziemt, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind nämlich Götzendiener, ein Erbteil hat im Reiche Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens. So werdet nun nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart einst in der Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts besteht in Gerechtigkeit, Gütigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig sei. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt es vielmehr auf, denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Ein paar Sätze vorher schreibt er den Ephesern, darum legt die Lüge ab, redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet nicht, so sündigt, wenn ihr zürnt, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Verleumder. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich, vielmehr mit seinen Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Dürftigen etwas zu geben habe. Keine schlechte Rede gehe aus deinem Mund, sondern was gut ist zur notwendigen Erbauung, dass es den Herrn, den Hörern wohltue. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig, vergebt einander, gleich wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und ab Vers 17 schreibt er nochmal eindringlich, darum seid nicht unverständig, sondern sucht zu verstehen, was des Herrn Wille sei, noch einmal. Und berauscht euch nicht mit Wein, was eine Liederlichkeit ist, sondern werdet voll Geistes. Klare Worte. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sie nicht nur den Gemeinden um Ephesus herum galten. Ich greife mal so ein paar Punkte heraus von dem großen Textabschnitt, den wir da gerade gelesen haben. Es geht um Worte wie Unzucht, Habsucht, Verführung durch leere Worte, Schändlichkeit, Zweideutigkeit, albernes Geschwätz, schlechte Rede, Verleumdung, Bitterkeit, Unvergebenheit. Und wir dürfen uns schon fragen, die sind ja nicht immer in dieser krassen, tätigen Realität unterwegs. Aber wir dürfen uns auch daran erinnern, dass Jesus uns sagt, dass all das, was sich nicht in der Tat äußert und schon in Gedanken im Herzen passiert, schon nicht zu Gott passt. Erinnert euch an diese Aussage der Pharisäer, wichtig zu verstehen, das sagt er den Pharisäern, die nämlich meinen, sie kommen ganz heilig daher. Da sagt er denen, pass mal auf, ich sag euch was über Ehebruch. Ihr sagt oder ihr wisst von Mose was über Ehebruch. Aber ich sag euch Pharisäern, die ihr denkt, ihr seid besonders gut darin, weil ihr euch da mit dem Gesetz irgendwie durchlaviert, wenn ihr eine Frau begehrlich anseht, dann habt ihr in eurem Herzen schon die Ehe gebrochen. Das ist dieser ethische Standard, den Jesus nochmal draufsetzt. Und ich sage das nicht als Bedrohung, sondern als Ermutigung dafür, dass wir ganze Sache machen. Warum stehen diese Dinge Gott so entgegen, die wir da lesen im Epheserbrief? Und nicht nur da übrigens, das lesen wir auch im Römerbrief und wir lesen es auch bei den Korinthern. Warum verlästern die ihn richtig? Und vielleicht hilft es uns nochmal neu, uns das klarzumachen, warum es nicht egal ist, wenn man mal kurz ablästert über jemand anderen. Warum es nicht egal ist, wenn man in Bitterkeit verharrt. Unvergebenheit. Warum es nicht egal ist, wenn man habsüchtig ist. Und warum es nicht egal ist, wenn man unzüchtig lebt. Drei Schwerpunkte sind zu erkennen aus diesem Abschnitt. Das eine dreht sich um den Körper. Es geht um Unzucht, Unreinheit. Wir haben aus dem Text jetzt bisher, glaube ich, nochmal neu verstanden, was für eine gewaltige Bedeutung ein Körper, der Körper für Gott hat. Dein Körper, wunderbar gemacht. Noch bevor die Welt wurde, hat er dich bereitet. Dein Herz, deine Nieren gemacht, bevor du sichtbar auf diese Welt kamst. Kostbar zubereitet, ein Kunstwerk, jeder einzelne Körper von uns. Dieser Körper ist die Behausung des Heiligen Geistes. Ich glaube, wir verstehen aus den ganzen Zusammenhängen, wie wichtig es ist, auch gerade diesen Körper Gott ganz und gar zur Verfügung zu stellen. Dieses Wort Unzucht, was da steht in der Bibel, ist Porneia. Porneia. Ich glaube, da klingelt es bei uns allen. Das ist ganz klar ein Wort, das ausdrückt jede Art von außerehelicher Sexualität ist Unzucht nach der Bibel. Und wir glauben ja der Bibel. Da sind wir nämlich wieder beim Leib. Dieser Körper, der nicht einfach so weggeschmissen wird, nicht irgendwo so hingegeben wird. Überall darf mal einer dran beißen. Durch dieses klare Ja zur Schöpfungsordnung, was Gott sich wünscht von seinen Kindern, nämlich in der Ehe, ein klares Ja zu seiner Schöpfungsordnung und auch ein treues und kontinuierliches Verhalten darin, wird Gott angebetet, ein Eheleben lang. Ist das nicht fantastisch? Er wird angebetet dadurch. Wir haben es ja mit Anbetung hier in der Gemeinde. Durch bewusstes Nein zu dieser Schöpfungsordnung wird sein Gegenspieler angebetet, der sich nämlich wünscht, dass das alles nicht mehr nach der guten Ordnung gelebt wird hier in dieser Gesellschaft. Mach dir das klar, ganz neu. Der zweite Schwerpunkt ist das Herz in dieser ganzen Auflistung. Habsucht, Bitterkeit, Unvergebenheit. Warum verlästert das Gott, wenn ich in Bitterkeit verharre, wenn ich habsüchtig bin, wenn ich nicht vergeben kann? weil die Bibel mir sagt, dass mit dem Glauben an Christus Gott mir ein neues Herz gegeben hat und einen neuen Geist, ein neues Herz. Das ist nicht mehr hart wie Stein, sondern es ist ausgetauscht in ein fleischernes Herz. Und dieses Herz macht Gott keine Ehre, wenn es in Bitterkeit verharrt oder in Unvergebenheit oder habsüchtig ist, nicht auf seine Versorgung vertraut, sondern sagt, ich muss das haben und das und das und das und das und das und das hört auch gar nicht auf. Auch darin wieder, wenn wir da so eine innere Pflege betreiben, ja, eine innere kontinuierliche Pflege abgleichen mit dem Willen Gottes, beten wir ihn an damit, indem wir unser Herz ausrichten auf ihn, dieses neu gegebene Herz. Auch damit beten wir ihn an, auch damit feiern wir Gottesdienst. Und der dritte Bereich, der vorkommt, der wahrscheinlich am stärksten vertreten ist, so unter uns, ist dieser ganze Bereich von Mund, Rede und Wort. Ja, da wird von schlechter Rede, von Verleumdung, von albernem Geschwätz, Schändlichkeit, Zweideutigkeit, Verführung durch leere Worte geredet. Warum verlästert Gott das, wenn wir damit leichtfertig umgehen? Gott schafft durch sein Wort. Und wir haben ja gelesen, wir sollen es als seine geliebten Kinder ihm gleich tun. Wir haben eine Macht in unserem Mund durch unser Wort. Wusstet ihr das? Es gibt eine Wortsaat, die wir aussäen. Permanent. In dem Moment, wo du Christus dein Leben gibst, hast du in deinem Mund eine Macht, Dinge zu binden oder zu lösen, gut zu reden oder schlecht zu reden. Und das ist gut, wenn wir uns darin trainieren, dass uns da nicht mal hier und da irgendwas rausfliegt, was einfach zu Gott nicht passt. Übrigens, ganz kurzer Exkurs, ja, zu gestern Abend zu diesem Fußballspiel. Ne? Ich konnte es ja schon nicht mehr hören, dass den armen Kerlen ständig gesagt wurde, Deutschland hat noch nie in einem Pflichtspiel in den letzten Jahren ein Spiel gewonnen. Leute, das ist eine Wortsaat. Also wenn das Christen aussprechen würden, die hätten das Spiel gestern auch nicht gewonnen. Das ist kein Witz. Wir haben als Familie gesagt und wir sprechen aus, dass diese Aussage keine Wirkung hat. Ja, egal, ob die deswegen gewonnen haben oder nicht, das will ich jetzt gar nicht behaupten. Weil das ist auch wieder so eine ganz andere Welt. Ich weiß nicht, wie viel Gott da machen kann, das weiß ich nicht. Ja, es geht ihm nicht darum, dass da einer im Siegestaumel vom Platz geht. Das geht ihm nicht darum. Aber es geht ihm um Wahrhaftigkeit und um Gerechtigkeit. Und das ist genau so eine Nummer, wo man sagt, Mensch Leute, hört auf, so ein dummes Zeug zu reden. Und ich glaube, dass es vielleicht nicht ganz so mächtig und nicht ganz so gewichtig ist, wenn das Menschen sprechen, die Christus noch nicht aufgenommen in ihrem Herz. Aber ihr Lieben, seid ermutigt, wir haben ein Schwert in unserem Mund. Deswegen kann es Gott nicht egal sein, ob da irgendein Geplapper, zwar irgendwas Zweideutiges, irgendwas Verletzendes, irgendwas Bitteres, irgendwas Unvergebenes rauskommt. Wir können säen mit unseren Worten, dass Gutes gedeiht. Und genau das will er. Gottesdienst mit Worten. Es ist einfach so, der neue Mensch, wie Paulus das beschreibt in Epheser 4,24, nach Gott geschaffen, in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit, der ist es, durch den die Welt revolutioniert wird, ihr Lieben. Der neue Mensch ist der, der die Gesellschaft dieser Stadt revolutionieren kann. Der die Gesellschaft im Oberharz revolutioniert oder die Gesellschaft, wo auch immer du bist, in deinem beruflichen Umfeld. Nimm das mit in deine Region, in deine Stadt. Das ist dieser neue Mensch. Das ist nicht dieses Jahr, hier biege ich mich mal so ein bisschen dahin und da so ein bisschen dahin. Wir sollen es unserem Vater gleich tun als seine geliebten Kinder. Nur dieser erneuerte Mensch und der sich fortwährend darin trainiert, ist das Vehikel und der Träger der Kraft Gottes. Und wir wollen das doch, oder? Wer von euch will denn noch, jetzt immer noch, die Kraft Gottes hier? Wer will das noch? Wir wollen sehen, dass jeden Sonntag Menschen erfüllt mit dem Heiligen Geist und geheilt an Körper und Seele diesen Gottesdienst verlassen. Und wir wollen sehen, dass es Veränderung im Leben Einzelner gibt, dass die Dinge neu abgeglichen, neu ausgerichtet werden auf den Herrn. Und er ist ja nicht so, dass er sagt, nee, komm, das ist jetzt egal, da kannst du mir jetzt nicht mehr mitkommen, das habe ich mir lang genug angeguckt, da kann ich dir jetzt nicht, keinen Freiraum mehr geben, nicht vergeben. Wenn wir unsere Sünde bekennen, sagt uns die Bibel, so ist er treu und gerecht und vergibt alle unsere Ungerechtigkeit. Und ihr Lieben, ja, es ist so, wir sind der Sünde gestorben, das ist richtig. Wir haben diesen Sog, diesen übermächtigen Sog, immer das Gott nicht Gefällige zu tun, das haben Menschen nicht mehr in sich, die an Christus glauben. Das heißt aber nicht, dass wir nicht mehr daneben liegen mit dem, was wir tun und denken und sagen. Das heißt das überhaupt nicht. Dieser Sog ist nur nicht übermächtig. Wir können den erkennen durch den Geist Gottes und können das vor Gott bringen, was noch nicht passt zu ihm, was ihm noch nicht Ehre macht und was noch nicht Gottesdienst ist für ihn. Ich möchte dich und wieder wirklich dieser Appell, höre für dich selbst, bitte nimm die Gedanken aus deinem Kopf, aus deinem Herzen, wenn du sagst, ah, das musste jetzt der mal hören. Das kannst du gleich zu Gott bringen übrigens. Bitte tu das nicht. Tu das nicht. Jeder für sich selbst. Ist das nicht wunderbar, sich diesem, wie heißt es, wohlgefälligen, guten und vollkommenen Willen Gottes anzuvertrauen? Das ist nämlich dann die Frucht, die in deinem Leben entsteht. Dieser Einklang mit dem Willen Gottes, das, was gut ist, das ist ja auch gut für dich, das ist dann wirklich auch das Beste für dich. Und das ist wohlgefällig und vollkommen. Das ist sein Ziel, mit jedem Einzelnen von uns. Und wenn das in so einer Ballung hier ist, wow, dann kann der Geist Gottes mächtig wirken. Sei sensibel für die Dinge, auf die Gott dich aufmerksam macht, dass dein ganzes Leben umfassend ein lebendiger Gottesdienst ist. Du wirst nichts von Bedeutung verlieren übrigens. Du wirst ganz viel gewinnen. Will jemand mir nachfolgen, sagt Jesus, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und da ist genau dieser Schlüssel drin, sich komplett auszurichten auf den Willen des Vaters, das wirklich in wahre Anbetung das ganze Leben hinzulegen. Ich möchte noch beten mit uns.